Was ist denn mit denen, die sich gar nicht impfen lassen wollen? Haben die dann Pech gehabt und dürfen gar keine Freiheiten mehr haben?
Gut, wer ein Impfangebot erhält vom Staat und das nicht in Anspruch nehmen möchte, der kann das so entscheiden für sich, aber der muss auch mit den Konsequenzen leben.
Eiskalt, eiskalt. Frau Brosius-Gersdorf, dann war das nie ein Angebot, sondern eine Erpressung. Es ist kein Angebot, wenn mir bei der Ablehnung des Angebotes Grundrechte genommen werden, beziehungsweise abgenommene Grundrechte nicht mehr zurückgegeben werden. Diese Entscheidung ist dann nicht freiwillig. Wir argumentieren hier buchstäblich für Zwang. Freunde und herzlich willkommen zu Clownies Frauke Brosius-Gersdorf, die Verfassungsrichterin, die uns fürs Erste erspart bleibt Welt. Ja, meine lieben Freunde, wir müssen über diese Dame reden, vor allem über ihre Position, darüber, warum die Wahl von ihr und ein paar anderen Kandidaten verschoben wurde, woran das liegt und warum die Gründe, die man dafür vorschiebt, eher Gesichtswahrungsfunktion erfüllen als, naja, die wahre Motivation. Frauke Brosius-Gersdorf wurde vorgeschlagen fürs Verfassungsrichteramt von der SPD. Wenn es um Verfassungsrichter geht, ist es natürlich besonders wichtig, in entscheidenden Fragen sich anzuschauen, wie tickt diese Person. Gerade weil sie potenziell in einer Position sitzen könnte, in der es unter anderem zum Beispiel darum geht, eine Bundesregierung, die in Teilen totalitär agiert, daran zu hindern. Ihnen klarzumachen, dass sie gerade Grundrechte einschränken, dass das nicht geht zum Beispiel. Und im Hinblick darauf sind ihre Positionen besonders aus der Corona-Pandemie, aber auch zum AfD-Verbot und gerade auch zur Impfpflicht sehr interessant, weil es da ja auch in Teilen eben um Grundrechte geht. Und ich schicke Folgendes voraus, man hätte, glaube ich, keine für dieses Amt fähige, also auf fachlicher Ebene, radikalere, progressivere Person finden können als Frauke Brosius-Gersdorf. Und es wäre wahrscheinlich nicht gut für Konservative und Rechte in Deutschland. Und da nehme ich die CDU mal raus, weil die sind ja immerhin Teil der Koalition, die eben diese Kandidatin vorgeschlagen hat. Und meine Mutmaßung ist an der Stelle jetzt schon, man wollte dort jemanden platzieren, der eben genauso tickt wie eben die politischen Entscheider, die uns in der Corona-Zeit Grundrechte genommen haben, die die Gesellschaft gespalten haben. Und man wollte in meinen Augen dort jemanden in eine Position hieven, der dabei helfen könnte, die AfD zu verbieten, weil auch dort ihre Positionen sehr klar sind.
Weil das ein ganz starkes Signal unserer wehrhaften Demokratie ist, dass sie sich gegen Verfassungsfeinde wehrt, dass es Grenzen gibt, die nicht überschritten werden dürfen. Ja. Aber ich gebe Herrn Baum auch in dem Punkt recht, dass damit natürlich nicht die Anhängerschaft beseitigt ist.
Au, hartes Wording. Ich bitte euch alle, euch mal daran zu erinnern, dass wir ja schon Skandale hatten, wo jemand gesagt hätte, eine Frau Özoguz sollte zum Beispiel entsorgt werden. Ja, da hat man einen großen Skandal daraus gemacht. Ja, hier im Menschlichen der Sprache, hier soll jemand entsorgt werden. Damit war natürlich in polemischer Wortwahl ein politisches Entsorgen gemeint. Das war eine Aussage vom AfD-Politiker. Ich weiß gar nicht mehr, war es sogar Bernd? Keine Ahnung. Jedenfalls war das damals ein riesiger Skandal. Hier redet sie aber über Beseitigen. Ja, auch eine sehr, sehr harte Wortwahl im Hinblick auf die Anhängerschaft der AfD. Und gleich wird es interessant, wie Markus Lanz darauf reagiert. Hören wir mal weiter.
Und dass auch die Probleme, die Ursachen, weshalb diese rechten Parteien so einen enormen Zuspruch haben, vor allen Dingen in den ostdeutschen Ländern, wenn auch nicht nur, dass wir natürlich auch an die Probleme ran müssen. Und da muss es einfach einen Appell an die Politik geben.
Auch hier interessant, also ja, wir müssen an die Probleme ran, würde dann aber bedeuten, dass eure Parteien die Politik machen würden, die die AfD verspricht. Aber das haben sie ja offensichtlich nicht vor. Was würde es dann bedeuten, diese Leute umzustimmen? Wie sollte das dann gelingen? Meine Mutmaßung, vielleicht mit mehr Geld für etwaige Präventionsprojekte oder so. Eine Sache in meinen Augen ist jetzt hier auf jeden Fall schon klar, diese Dame hat ein Problem damit, dass eine Partei wie die AfD überhaupt zur Wahl steht. In meinen Augen eine antidemokratische Einstellung, weil hier natürlich Vorwände genutzt werden. Ja, die AfD baut keine Bomben, um den Staat zu stürzen. Möchte hier nicht die Demokratie abschaffen oder so. Aber wir alle kennen die AfD-Verbotsdebatte. Interessant wird jetzt gleich die Reaktion von Lanz.
Dass sie die Probleme der Menschen ernst nimmt, dass sie die existenziellen Probleme wieder löst.
Ich will das nochmal, Sie sind jetzt gerade sehr im juristischen Furor sozusagen drin, wenn Sie sagen, Anhängerschaft beseitigen. In Zeiten wie diesen fällt einem alles sofort auf die Füße. Sie meinen, Sie wollen nicht Menschen eliminieren. Darum geht es hier nicht.
Es geht darum zu werben für die demokratischen Parteien.
Genau.
Sie wollen die Wählerinnen und Wähler davon überzeugen.
Aha, ja, das ist ja nett, dass Markus Lanz hier ihr nochmal dabei hilft, ihr Wording gerade zu rücken. Hätte Markus Lanz das auch bei einem AfDler gemacht, der darüber redet, seine politischen Konkurrenten zu entsorgen. Also ich finde es durchaus bemerkenswert, dass Markus Lanz ihr hier schon zum Zwecke der Gesichtswahrung ihrer Person entgegenkommt, um ihr Wording noch einmal zu verharmlosen. Das sind die Worte, die diese Frau gewählt hat. hat. Sie will nicht, dass Leute innerhalb der Demokratie eine AfD wählen können. Sie will nicht, dass Leute innerhalb einer Demokratie überhaupt im Ansatz so denken, wie die AfD es tut. Ja, des Weiteren bemerkenswert, wo wir jetzt gerade die Position zum AfD-Verbot von ihr gehört haben. Sie ist dafür. Wer hätte es gedacht? Ist auch folgender Belang sehr interessant. Hier einmal Zitat von Peter Brobe Twitter. Frauke Brosius-Gersdorf ist übrigens für den zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts vorgesehen. Welch ein Zufall ist das doch, der Senat, der für Parteiverbotsverfahren zuständig ist. Ja, interessant, kann jeder mal ein bisschen drauf rumschwurbeln. Wollte man da vielleicht einfach auch schon mal in Vorbereitung auf das AfD-Verbot da die richtige Dame in die richtige Position, die höchstwahrscheinlich das Ganze befürworten würde, reinsetzen? Ich denke, das kann man an diesem Punkt annehmen. Ja, was viele von euch nicht annehmen wollten, war die Impfung. Dort formuliert Frau Brosius-Gersdorf in meinen Augen die absolut härtesten Positionen aus, die ich seit langer Zeit in diesem Themenbereich gehört habe. Hier meine Empfehlung an den YouTube-Kanal Horizont. Er hat uns dieses kurze Interview bei Sat.1 gesichert. Film ab.
Ja, mehrere Studien haben ergeben, dass jetzt von vollständig Geimpften nicht mehr wirklich eine hohe Gefahr für andere ausgeht.
Ja, gut gealtert.
Inwiefern kann man denn jetzt überhaupt noch deren Grundrechte einschränken? Geht das überhaupt und wie lange geht das?
Vor diesem Hintergrund möchte ich noch einmal klar machen, es gab nie eine Pandemie der Ungeimpften. Die Gesamtgesellschaft hat dazu beigetragen. Damit waren sämtliche Grundrechtseinschränkungen, die gesamte Spaltung der Gesellschaft in dieser Zeit aufgebaut auf einer politischen Lüge. Das Robert-Koch-Institut hat das anders gesehen. Das hat man aber zu dieser Frage gar nicht erst angehört. Also all das, was hier argumentiert wird, ist begründet auf dieser falschen Annahme. Eine Annahme, bei der sich das RKI sicher war, dass sie falsch ist. Die gesamte Debatte im Mainstream aber eindeutig der Meinung war, die Ungeimpften seien hier das größte Problem.
Also mit Blick auf die neue Studienlage ist es so, dass die Aufhebung der bisherigen Grundrechtseinschränkungen für Geimpfte rechtlich nicht nur zulässig, sondern auch geboten ist. Es ist so, dass nach unserem Grundgesetz jede Einschränkung von Freiheitsgrundrechten durch den Staat unter striktem Rechtfertigungszwang steht. Und
ja, das RKI hat man dafür ja nicht gefragt, ne?
Und ein solcher Rechtfertigungsgrund fällt eben weg, wenn von Geimpften keine Ansteckungsgefahr mehr ausgeht. Das heißt, wenn sie weder selbst erkranken können, noch andere anstecken können.
Ja, was ja de facto falsch ist. Es gab keine Pandemie der Ungeimpften. Geimpfte konnten nach wie vor anstecken.
Die Aufhebung dieser Grundrechtseinschränkungen, das sind dann nicht Privilegien oder Sonderrechte für Geimpfte, sondern das ist schlicht die Wiederherstellung des verfassungsgerechtlich gewollten Zustands der Freiheit.
Wie man die Worte nur verdrehen kann. Also hier de facto Leuten Grundrechte wegzunehmen, weil sie sich nicht die Plörre geben wollen, die einem die Regierung unter sozialem, massiven sozialen Druck nahelegt, ja da andere Leute zu bevorzugen, insofern als dass die ihre Grundrechte zurückbekommen. Das ist kein Privilegieren dieser Leute. Nein, 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 das ist ja nur das Herstellen des eben grundgesetzkonformen Zustands der Freiheit. Ach so, aber was bleibt es ja trotzdem noch? Die Zweiklassengesellschaft, die man hier aufgrund von politischer Motivation herbeigeführt hat, die uns tief bis in die Familie gespalten hat, die Freundschaften, Beziehungen, Jobs beendet hat. Diese Dame war eine Befürworterin dieser spalterischen Politik. Schafft es sogar noch, diese Ungleichberechtigung irgendwie in die Verfassung hinein zu argumentieren. Es gab keine Pandemie der Ungeimpften.
Aber die Rechtsfolge, die an eine Impfung geknüpft ist oder zu knüpfen ist, die ist aus meiner Sicht völlig klar. Das heißt, für Geimpfte, von denen keine Ansteckungsgefahr mehr ausgeht, für die müssen die Grundrechtseinschränkungen rückgängig gemacht werden. Das heißt, die müssen ihre Freiheiten wieder vollständig ausüben können.
Das heißt, diese Dame befürwortet, dass an dem Konsum eines Präparats der Pharmaindustrie, was von der Bundesregierung willkürlich als das auserkorene Mittel ausgewählt werden kann, das wieder zurückbekommen von Grundrechten, die man vorher staatlich den Leuten weggenommen hat, gerechtfertigt werden kann. Welche Macht könnte so eine Dame dann als Verfassungsrichterin ausüben? Sollte es noch einmal zu so einem pandemischen Szenario kommen. Würde diese Dame sich dann gegen etwaige Diskriminierung in der Gesellschaft stellen, die diskriminiert zwischen geimpft oder ungeimpft oder der hat jetzt das Medikament nicht genommen und der schon? Würde sie sich dagegen stellen vor dem Hintergrund dieser Ausführungen aus dem Jahr 2021?
Was ist denn mit denen, die sich gar nicht impfen lassen wollen? Haben die dann Pech gehabt und dürfen gar keine Freiheiten mehr haben?
Gut, wer ein Impfangebot erhält vom Staat und das nicht in Anspruch nehmen möchte, der kann das so entscheiden für sich, aber der muss auch mit den Konsequenzen leben.
Ho, 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 ho. Eiskalt. Frau Brosius-Gersdorf, dann war das nie ein Angebot, sondern eine Erpressung. Es ist kein Angebot, wenn mir bei der Ablehnung des Angebotes Grundrechte genommen werden, beziehungsweise abgenommene Grundrechte nicht mehr zurückgegeben werden. Diese Entscheidung ist dann nicht freiwillig. Wir argumentieren hier buchstäblich für Zwang. Ja, zu der allgemeinen Impfpflicht gibt es auch ein weiteres Positionspapier von Frauke Brosius-Gersdorf, hier veröffentlicht an der Universität Leipzig. Hier ein paar wichtige Stellen. Sie ist der Meinung, dass eine allgemeine Impfpflicht nicht gegen die Verfassung verstößt. Nein, man kann sogar darüber nachdenken, ob mittlerweile eine verfassungsrechtliche Pflicht zur Einführung einer Impfpflicht besteht. Es ist Aufgabe des Staates, die große Mehrheit der Bevölkerung. Bla bla bla. Was heißt das? Verfassungsrechtliche Pflicht zur Einführung einer Impfpflicht. Das bedeutet, dass in so einem pandemischen Szenario in ihren Augen Verfassungsgerichte dazu verpflichtet wären, Bundesregierungen dazu zu bringen, Impfpflichten einzuführen. Das ist in meinen Augen unter verfassungsrechtlicher Pflicht zu verstehen. Wenn eine Bundesregierung keine Impfpflicht in so einem Szenario einführt, dann würde sie gegen die Verfassung verstoßen. Darunter macht sie es nochmal klar, ich habe sie markiert, dies zu verhindern ist Pflichtaufgabe des Staates. Einen weiteren Punkt möchte ich hier an der Stelle zitieren. Zitat Punkt D. Andere Möglichkeiten, Leib und Leben sowie die Freiheit der freiwillig geimpften Menschen in Deutschland wirksam zu schützen, bestehen nicht. Der Staat und die Gesellschaft haben in den vergangenen 2 Jahren alles versucht, um die Pandemie auf andere Weise, das heißt ohne Impfpflicht, zu bewältigen. Dies ist nicht gelungen, auch weil die aktuelle Delta-Variante sehr ansteckend ist und der Impfschutz nach einigen Monaten nachlässt. Ja, und wenn man das zusammenbringt mit der verfassungsrechtlichen Pflicht zur Impfpflicht, die sie da verortet haben möchte, dann ist ja der Staat verfassungsrechtlich auch dazu verpflichtet, immer wieder neue Impfpflicht für den neuen Impfstoff einzuführen. Und darüber hinaus, vor dem Hintergrund, dass Corona dann irgendwann handstreichmäßig einfach beendet wurde politisch, fragen wir uns alle, wie das denn ohne allgemeine Impfpflicht möglich war. Ja, fast so, als wäre dieser Begriff selber ein politisch definierter Begriff und damit ein Begriff, den man auch willkürlich ein- oder ausführen konnte, im Sinne von, ja, jetzt ist halt einfach vorbei. Ja, das hat der Minister so gesagt. Ja, wirklich dunkel wird's dann im nächsten von mir markierten Absatz, und zwar zu 2G, ja sogar 1G-Maßnahmen. Wir lesen, Maßnahmen wie 2G oder 2G Plus oder ein teilweiser oder vollständiger Lockdown. Ja, wir wissen ja, diese Maßnahmen haben sehr, sehr viel gebracht. Also kleines Einhaken hier an der Stelle. Im Rahmen des Evaluationsberichts der Bundesregierung zur Maßnahmenpolitik hat man sich angeschaut, wie entwickelt sich die Inzidenz zur Maßnahmenstärke. Und man hat festgestellt, es gibt nicht wirklich einen erkennbaren Zusammenhang. Also die Maßnahmen haben nicht wirklich dabei geholfen, irgendetwas an diesem Geschehen, zumindest unzweifelhaft, zu verändern. Der Lockdown selber hat da anscheinend nicht so ganz geholfen, aber sie schreibt dazu weiter, ja, der Lockdown ist nicht ausreichend für die freiwillig geimpften Menschen, aber auch nicht länger zumutbar. Es nützt nichts, die Probleme auf die lange Bank zu schieben, schreibt sie hier weiter. Eine Impfpflicht ist zur nachhaltigen, anhaltenden Bewältigung der Pandemie erforderlich, weil sich andernfalls Probleme dieses Winters wiederholen. Endlosschleife, schreibt sie hier in Klammern. Also Jahr für Jahr geht das Ganze weiter, während es jetzt aber ohne Impfpflicht vorbei ist, meine lieben Freunde. Wie ist das denn eigentlich passiert? Weiter schreibt man hier, die Freiheit der Impfunwilligen muss zurückstehen. Nach unserer Verfassung endet die Freiheit des Einzelnen dort, wo die Freiheit anderer beginnt. Das heißt, die Freiheit der Ungeimpften endet dort, wo sie die Freiheit der Geimpften beeinträchtigen. Und das ist so perfide, wie es nur sein kann, formuliert, denn eben die Freiheit selber wird ja nicht durch die Geimpften oder auch die Ungeimpften in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt. Es war der Staat, der diese Einschränkung, diese Diskriminierung in die Gesellschaft gebracht hat. Der Staat trägt die Schuld daran, dass diese beiden Gruppen ungleich behandelt worden sind. Jetzt schiebt man also für das totalitäre Vorgehen des Staates die Schuld den Ungeimpften in die Schuhe. Ich glaube, das war somit einer der Aspekte, der mich in dieser Zeit wirklich an der Menschheit hat zweifeln lassen. Ja, und diese Dame ist der Meinung, das ist anscheinend eine plausible Begründung. Ja, während die Ungeimpften den Geimpften gar nicht die Rechte weggenommen haben und sie auch nicht in den Rechten beeinträchtigen, das war der Staat. Der wird hier aber komplett ausgeklammert. Und dann kommen wir zum härtesten Punkt, Punkt F, Zitat. Führt der Gesetzgeber eine allgemeine Impfpflicht ein, sind Sanktionen bei Verstößen gegen die Impfpflicht vorzusehen. Also wenn sie die durchgebracht haben, und auch da mache ich an der Stelle klar, das Verwaltungsgericht Osnabrück sieht gerade nach der Veröffentlichung der RKI-Files eben die einrichtungsbezogene Impfpflicht als eben verfassungswidrig an. Was erwägt aber eine Frau Brosius-Gersdorf hier als Sanktion, wenn man sich einer hypothetischen Impfpflicht verwehrt? Da steht dann, in Betracht kommen neben der Verhängung von Bußgeldern insbesondere die Einführung und konsequente Durchsetzung einer 1G-Regel. Das heißt, noch nicht mal Genesene dürfen dann am alltäglichen Leben so teilnehmen wie die Geimpften. Sowie der Wegfall der der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das heißt, wenn du ungeimpft krank wirst, sollst du im Krankheitsfall keine Kohle mehr bekommen von deinem Arbeitgeber. Man möchte dich also auch finanziell austrocknen, damit du dich endlich impfen lässt, du Ungeimpfter. Hierfür müsste wohl nicht einmal, so lese ich weiter, das Entgeltfortzahlungsgesetz geändert werden, weil die Verletzung einer gesetzlichen Impfpflicht ein Fall der verschuldeten Arbeitsunfähigkeit sein dürfte. Tja, meine lieben Freunde. Und wenn du 1G durchsetzt, zum Beispiel in Supermärkten oder so, wenn du dafür die Grundlagen schaffst, dafür gut argumentieren könntest und es durchbringst, dann können Ungeimpfte noch nicht mal einkaufen gehen oder so. Also kann sich jetzt auch jeder an der Stelle die Frage stellen, wie würde eine Frauke Prosius-Gersdorf entscheiden, hätten wir noch einmal Corona oder sowas ähnliches. Würde sie sich auf die Seite derer stellen, die gegen die gesellschaftliche Ungleichbehandlung und Diskriminierung auf die Straße gehen? Ich möchte an der Stelle noch ein kleines Spotlight auf ein paar weitere Positionen von ihr werfen, die sie in Form eines Positionspapiers ausformuliert hat. Da gibt es ein paar Thesen. Es ist im Großen und Ganzen von Social Engineering die Rede, also von dem Umbauen unserer Gesellschaft mit Anreizen. So ist sie zum Beispiel für die Erlaubnis von Leihmutterschaft, gegen die es natürlich begründeterweise moralische und ethische Vorbehalte gibt, zumal man dort einen weiblichen Körper benutzt, um ein Kind hervorzubringen, was man ihr dann wieder wegnimmt, ja, damit man selber ein Kind hat. Das soll die Familie für alle ermöglichen, weil dann natürlich zwei Männer und zwei Frauen mit Leihmutterschaft es zum Beispiel oder eben Samenspende, die ja eh schon erlaubt sind, möglich wird, ein Konkurrenzmodell zur klassischen Familie Vater, Mutter, Kind darzustellen. In dieselbe Kerbe schlägt auch ihr nächster Positionspunkt eine Zulassung einer Co-Mutterschaft und Co-Vaterschaft ab Geburt. Ja, während es de facto nur eine Mutter und einen Vater geben kann, ja, weil nur einer zeugt und der andere dann gebiert, möchte sie aber auch dieses Prinzip auflösen, indem es zwei Mütter und zwei Väter geben kann, sodass auch homosexuelle Paare und diversgeschlechtliche Menschen gleichberechtigte Elternteile werden können. Also diversgeschlechtlich, diese Dame glaubt also an die Unendlichkeit der Geschlechter, ist also ein Kind des Regenbogens, wenn man es so formulieren wollte, und damit 1:1 auf Linie eben der SPD und des woken Progressivismus. Ja, des Weiteren ist sie für die Abschaffung der Witwenrente, weil das negativ Anreize für Frauenerwerbstätigkeit setzen würde. Ja, jemand, der Witwenrente empfängt, der arbeitet mit geringerer Wahrscheinlichkeit. Das mögen wir nicht anscheinend. Ja, denn die Förderung einer gleichen Verteilung von Familien- und Erwerbsarbeit zwischen Mann und Frau durch steuerliche Anreize, ein anderes Wort für wir bauen jetzt die Gesellschaft durch steuerliche Nachteile oder Vorteile so um, dass Männer und Frauen ungefähr in gleicher Art und Weise Erwerbsarbeit vollführen. Das heißt, man lässt sich das nicht natürlich entwickeln, nach etwaigen Fähigkeiten oder grundsätzlich bei Männern und Frauen unterschiedlichen Lebenswegen. Nein, man möchte herbeiführen, dass das gleich ist, weil einem eine Gesellschaft, in der das gleich ist, ja, offenbar aus ideologischen Gründen einfach besser gefällt. Da gibt es dann steuerliche Anreize für, kann sich jeder überlegen, was das bedeuten soll. Ja, des Weiteren soll man das Erbrecht hier auch reformieren, weil es ja ungerecht, ja, so wie es gerade ist, ne, dass du so in dieser Form vererben kannst, wie du es gerade tust. Denn allein schon das Konzept einer Erbschaftssteuer in meinen Augen geisteskrank ist, das ist doch schon alles versteuert. Lass mich doch meinen Wohlstand einfach an meine Nachkommen weitergeben. Wofür habe ich denn und die Generation meiner Eltern eben für diesen Wohlstand, wenn ich jetzt zum Beispiel Erbe einer Firma bin, so lange gut gewirtschaftet und gearbeitet? Na, hier geht es dann darum, um eine gerechtere Verteilung von Vermögen auf alle Menschen und zur Verwirklichung des Leistungsprinzips. Ja, weil Leistungsprinzip ist ja nur gewährleistet, wenn jeder Einzelne diese Leistung erbringt und nicht jemand zum Beispiel für seine Nachkommen etwas mehr geleistet hat, sodass sie auch etwas davon haben. Auch diesem Effekt möchte man eben hier mit Umverteilung entgegenwirken. Etwas, was Leistung über Generationen und gutes Wirtschaften in meinen Augen de facto bestraft. Aber gut, was erwarten wir? Dann möchte man auch an Paragraph 218 StGB ran. Abtreibungen, die sind de facto straffrei, also du kannst abtreiben ohne Probleme, aber hier möchte man ans Wording rangehen, während das in der Realität nicht viel ändern würde, was man dort ändern wollte, weil du kannst ja straffrei abtreiben, nach wie vor. Ist es so, dass in meinen Augen hier schon ein Fuß in die Tür gesetzt werden könnte, um weiter an 218 zu arbeiten. Damit kommen wir auch zu dem wahrscheinlich entscheidendsten Standpunkt, der dann dazu geführt haben wird, in meinen Augen, dass man diese Wahl verschoben hatte. Bei Apollo News lesen wir, Zitat, Menschenwürde gelte nicht für alles menschliche Leben. Prosius-Gersdorf irritiert mit Aufsatz zu Abtreibungen. Die Juristin Frauke Prosius-Gersdorf argumentierte in einem Aufsatz, dass es gute Gründe dafür gebe, dass die Menschenwürde nicht für ungeborene Menschen gelte. Damit widerspricht sie der bisherigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichts deutlich. Hä? Aber das soll doch eine Verfassungsrichterin werden. Die Annahme, dass Menschenwürde überall gelte, wo menschliches Leben existiert, ist ein biologistisch-naturalistischer Fehlschluss. Das schreibt Frauke Prosius-Gersdorf, die von der SPD nominierte Verfassungsrichterkandidatin, in einem Fachaufsatz. In dem Aufsatz Menschenwürdegarantie und Lebensrecht für das Ungeborene, Reformbedarf beim Schwangerschaftsabbruch, der 2024 im Sammelband Rechtskonflikte erschien, kommt sie zu dem Schluss, dass es gute Gründe dafür gebe, dass die Menschenwürde erst ab der Geburt gelte. Das heißt also, man müsste hier mal die Frage stellen, naja, Naja, war der Mensch im Körper der Frau denn einen Tag vor der Geburt weniger Mensch als nach der Geburt? Hätte man diesen Menschen nicht vorher schon per Kaiserschnitt holen können und wäre genauso Mensch gewesen, wie wenn er einen Tag später geboren würde? Ich möchte jetzt auch gar nicht so sehr in diese Abtreibungsdebatte rein. Ich habe da eine klare Position, möchte aber trotzdem die momentan vorherrschenden Gesetze diesbezüglich nicht ändern. Aber für mich ist klar, der Mensch ist innerhalb des Körpers halt genauso Mensch wie außerhalb des Körpers. Wir lesen weiter, Menschenwürde und Lebensschutz sind rechtlich entkoppelt. Mit der Auffassung widerspricht sie der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Dieses entschied 1993 im Urteil des Bundesverfassungsgerichts 88-203, Menschenwürde kommt schon dem ungeborenen menschlichen Leben zu. Darum sei der Staat verpflichtet, das ungeborene Kind zu schützen, auch vor äußeren sozialen Einflüssen. Weiter heißt es in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, der Schutzauftrag verpflichtet den Staat ferner, den rechtlichen Schutzanspruch des ungeborenen Lebens im allgemeinen Bewusstsein zu erhalten und zu beleben. Diesen Aspekt hat Frau Beatrix von Storch aufgenommen und verwandelt in eine der wahrscheinlich unter anderem wichtigsten Ansprachen an die Bundesregierung ihrer Karriere. Diese Ansprache selber hat in meinen Augen diese Wahl zumindest fürs Erste verhindert.
Ich frage Sie, ob Sie es mit Ihrem Gewissen vereinbaren können, Frau Brosius-Gersdorf zu wählen, für die die Würde eines Menschen nicht gilt, wenn er nicht geboren ist. Frau Brosius-Gersdorf hat gesagt, dass ein Kind, das 9 Monate alt ist, 2 Minuten vor der Geburt, keine Menschenwürde zukommt. Können Sie es mit Ihrem Gewissen vereinbaren, diese Frau zu wählen, wissend, dass vermutlich diese Dame in Kürze über die Abschaffung des 218 abstimmen wird?
Über die Tragweite und die Reichweite von Artikel 1, Satz 1 unseres Grundgesetzes, Frau von Storch, würde ich bei anderer Gelegenheit dann gerade mit Ihnen gerne mal diskutieren.
Gute Strategie, hier erstmal Gegenangriff. Ja, die AfD möchte doch die Menschenwürde und so, bla 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 bla. Erstmal ablenken, der wahre Bösewicht ist natürlich die AfD. Aber jetzt muss man ein bisschen zähneknirschend antworten auf die wirkliche Frage.
Aber auf Ihre hier gestellte Frage ist meine ganz einfache Antwort ja.
Es ist hier nicht im Clip zu hören, aber glaub mir, der Applaus war etwas verhaltener. Hier muss ein Friedrich Merz, gerade gezwungen durch die Frage von Beatrix von Storch, mit Positionen mitgehen, die wahrscheinlich im Großteil der CDU, ja, Freunde, selbst heute noch, selbst in der heutigen CDU eben nicht mehrheitsfähig sind. Im Zuge dessen entsprang ein starker Protest. Hier lesen wir bei der Jungen Freiheit, tausende Protestmails, Widerstand gegen Brosius-Gersdorf wächst. Worum geht es da? Ich zitiere einmal, mehr als 15.000 E-Mails sind über die Lebensschutzorganisation 1000 plus an Bundestagsabgeordnete verschickt worden, um die Wahl der Juristin Frauke Brosius-Gersdorf zur Richterin am Bundesverfassungsgericht zu verhindern. Das ist ein überwältiger und atemberaubender Erfolg, sagte 1000 plus Geschäftsführer Christian Offiero am Donnerstag der Jungen Freiheit. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Seine Organisation hat im Internet eine Seite eingerichtet, über die man sich direkt an den eigenen Wahlkreisabgeordneten wenden kann. Hintergrund ist das Entsetzen von Lebensschützern über die Haltung Brosius-Gersdorfs zum Thema Abtreibung. Die Potsdamer Professorin setzt sich für eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen ein und stellt in Frage, dass Ungeborene Menschenwürde haben. Jetzt natürlich die Frage, wie kann man sich gesichtswahrend aus so einer Situation zurückziehen? Die Antwort ist die folgende. Plagiatsvorwurf! Ach, da kommt er. Wie praktisch. Stefan Weber ist für seine Recherchen über Publikationen vom Prominenten bekannt. Nun schaltet er sich in die Wahl zum Verfassungsgericht ein. Aber so einfach wie er scheint, ist der Fall nicht. Schreibt man beim Tagesspiegel. Da schreibt man weiter. Der Grund, warum die Union die Abstimmung verhindern wollte, es gebe Plagiatsvorwürfe gegen die von der SPD nominierten Professorin Frauke Brosius-Gersdorf. Diese Vorwürfe, bekannt geworden am Donnerstag, müssten zunächst aufgeklärt werden. Unser Hauptargument als Fraktionsführung war, dass die Kandidatin über jeden juristischen Zweifel erhaben ist. Das war mit den neuen Vorwürfen in Frage gestellt, erklärte die Unionsfraktion dem Tagesspiegel. Ein Detail, auf das der Plagiatsjäger, schreibt der Tagesspiegel, stand freitags früh in seinem Gutachten nicht genauer eingeht. Die Arbeit von Frauke Brosius-Gersdorf ist im Jahr 1997 erschienen, die ihres Mannes im Jahr 2000. Weber gibt an einer Stelle das Datum 1998 als Erscheinungsdatum an, aber auch das würde dafür sprechen, dass der Mann von der Frau abgeschrieben hat und nicht umgekehrt. Also wir sehen hier an dieser Stelle schon mal Indizien dafür, dass eben dieser Plagiatsvorwurf mutmaßlich, ja, man kann das in den Raum stellen, herbeikonstruiert wurde, um einen gesichtswahrenden Ausweg für die CDU möglich zu machen, ohne halt die ja, durchaus mehrheitsfähige SPD-Position vertretende Frau Brosius-Gersdorf eben nicht wählen zu lassen. Und ich hätte es nicht gedacht, dass ich einmal Johannes Hilje, unseren Lieblingsexperten der Öffentlich-Rechtlichen und ehemaligen Wahlkampfmanager der Grünen, hier positiv zitiere. Auch er spricht es an, die Plagiatsvorwürfe gegen Brosius Gersdorf beziehen sich auf einen Vergleich von Brosius Gersdorfs Dissertation, die sie 1997 fertigstellte, mit der Dissertation ihres Mannes, die er 1998 fertigstellte. So schreibt er es jetzt hier zum Beispiel. Auf dieser Grundlage argumentiert also die Union. Ja, und hier setze ich das eine mit dem anderen zusammen. Das hat man offenbar vorgeschoben. So, das Ganze führte dann zu einem wunderbaren Meltdown, vor allem von Britta Hasselmann von den Grünen.
Unverantwortlich, was hier getrieben wird, wie auf rechte Newsportale in ihrer Fraktion offenbar Einfluss genommen wird, sodass man heute
wegen
angeblicher Plagiatsvorwürfe, die dieser Mann gegen alle und jeden in der Republik erhebt und die er gerade wieder revidiert hat,
Frau Hasselmann,
die Karriere
bitte zum
einer
Ende
Frau
ihrer Rede.
So zu gefährden. Und ich sage das
Ihr
einmal an
Satz.
Alle Frauen in der Republik und hier.
Frau
Hasselmann,
okay, aber Frau Hasselmann, was ist denn überhaupt eine Frau? Gut, wir wollen jetzt nicht in die Diskussion rein. Fakt ist, jetzt meldet sich Frau Brosius Gersdorf auch zu Wort und möchte in vielen Thematiken mutwillig bösartig falsch verstanden worden sein. Naja, also sie nimmt jetzt keine Stellung zu ihren Aussagen in der Corona-Zeit, aber eben zu den Menschenwürde-Aussagen in Bezug eben auf die Abtreibungsthematik. Ein paar Auszüge. Der Hauptvorwurf in den Medien ist, dass sich dem ungeborenen Leben die Menschenwürde-Garantie abspräche und für einen Schwangerschaftsabbruch bis zur Geburt sei. Das ist falsch. Dem menschlichen Leben steht ab Nidation, also der Einnistung der Eizelle, das Grundrecht auf Leben zu. Dafür bin ich stets eingetreten. Die Aussage, ich wäre für eine Legalisierung und eine hiervon zu unterscheidende Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs bis zur Geburt, ist unzutreffend und stellt eine Verunglimpfung dar. Richtig ist, dass ich auf das verfassungsrechtliche Dilemma hingewiesen habe, das besteht, wenn man dem ungeborenen Leben ab Nidation die Menschenwürde-Garantie zuerkennt, wie dem Mensch nach Geburt. Weil dann, um es hier einmal kurz zu verkürzen, eben auch bei medizinischer Indikation zum Beispiel eine Abtreibung ja nicht möglich wäre, weil Menschenwürde und so. Sie sagt weiter, ihr Bestreben und ihre Aufgabe eben wäre gewesen, Lösungsmöglichkeiten für eine widerspruchsfreie Regelung des Schwangerschaftsabbruchs aufzuzeigen. Die Lösung kann verfassungsrechtlich nur sein, dass entweder die Menschenwürde doch abwägungsfähig ist oder für das ungeborene Leben nicht gilt. Ja, aber daraus ergeben sich dann ja zwei Folgefragen. Wenn sie nicht gilt, warum dann keine Abtreibung bis zum 9. Monat möglich machen? Und wenn sie abwägungsfähig ist, warum dann nicht in diese Richtung abwägen? Was passiert denn Magisches zwischen dem 3. und 4. und 5. Monat? Was passiert denn Magisches zwischen 2 Minuten vor der Geburt und 2 Minuten danach? Ist Menschenwürde also dann in dem einen Fall davon abhängig, ob der eine Mensch noch in dem anderen drin ist, egal wie fertig er ist? Oder um es einfach mal so zu fragen, warum sollten Parteien wie die SPD, die schon seit längerer Zeit daran interessiert sind, 218 zu streichen oder im Mindesten maßgeblich zu verändern, jemanden als Verfassungsrichterin vorschlagen, bei denen man sich schlechte Chancen ausrechnet, sollte so eine Entscheidung vor diesem Gericht einmal zur Debatte stehen. Danach macht sie nochmal klar, es entbehrt jeglicher Grundlage, dass sie dafür einen Schwangerschaftsabbruch bis zur Geburt zu haben wäre. Man würde hier verkürzt wiedergeben, was für ein Dilemma sie dort aufzeigen würde und ihr zu Unrecht vorwerfen, sie würde nicht für das Grundrecht auf Leben ab dem Zeitpunkt der Nidation eintreten. Ach so, ja, dann hat ja die SPD genau die richtige Kandidatin vorgeschlagen, um absolut gar nichts an Paragraph 218 und Co. ändern zu können. Das ergibt in meinen Augen dann eher weniger Sinn. Aber sei es drum, die Wahl ist auf jeden Fall fürs Erste bis nach der Sommerpause verschoben. Und hier kann man Folgendes resümieren. Hier kippt ein bisschen die Stimmung. Eine CDU hat an der Stelle eingesehen, dass sie eine solche Wahl nicht wirklich vor ihrer Wählerschaft rechtfertigen kann. Die Plagiatsvorwürfe wirken herbeikonstruiert, um einen gesichtswahrenden Ausweg dahingehend zu bekommen. Und ich möchte das Abtreibungsthema hier auch gar nicht in den Mittelpunkt meiner Abwägungen im Hinblick auf diese Personalie stellen. Für mich sind gerade die Einlassungen zur Spaltung der Gesellschaft in der Corona-Zeit für diese Dame, für meine Bewertung ihrer zur Wahlstellung zur Verfassungsrichterin am relevantesten. Diese Dame hat zu 100% in das Horn der Medien und der gesellschaftlichen Spalter geblasen. Und damit ist Folgendes abschließend zu sagen, man wollte dort jemanden in Stellung nehmen, mit dem man erstens bessere Chancen auf ein AfD-Verbot hat, weil der zweite Senat, in den sie dann gekommen wäre, eben mit dieser Aufgabe betraut ist, so etwas zu entscheiden. Und zum anderen für zukünftige Pandemieereignisse man dort jemanden hingesetzt hätte, der definitiv nicht Maßnahmen, wie wir sie auch in den letzten Jahren erleben durften, gekippt hätte. Ganz im Gegenteil, diese Dame war tatsächlich auch für 1G zu haben und darüber hinaus sah sie eine Verfassung. verfassungsrechtliche Pflicht zur Impfpflicht. Also, dass die Gerichte dafür sorgen sollen, dass so etwas eingeführt wird in so einer Zeit, wenn die Regierung das nicht möchte. Das sind in meinen Augen die Hauptgründe, weswegen man diese Dame dort eventuell aufgestellt hat. Die Gerichte sind eben nur so neutral wie die Richter, die man dort reinbekommt. Und es bleibt abzuwarten, ob diese Dame noch einmal zur Wahl gestellt wird, ob die Gegenkampagne von ihr im Hinblick darauf, dass es sich hier um mediale Hetze gehandelt hätte, so weit fruchten wird, dass wir noch einen weiteren Versuch erleben werden. Ich hoffe tatsächlich an der Stelle, dass wir das nicht werden. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, wenn euch meine Analysen, Kommentare und Einlassungen gefallen, seid so lieb, lasst ihr gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch sehr, sehr gerne vorbei bei God's Rage Supplements, sichert euch ein paar Prozent über meinen Affiliate-Link und ich würde sagen, bis dahin, sich ein bisschen über die Verfassungsrichterwahl auszulassen, schadete an der Stelle nie und peace.
Was ist denn mit denen, die sich gar nicht impfen lassen wollen? Haben die dann Pech gehabt und dürfen gar keine Freiheiten mehr haben?
Gut, wer ein Impfangebot erhält vom Staat und das nicht in Anspruch nehmen möchte, der kann das so entscheiden für sich, aber der muss auch mit den Konsequenzen leben.